podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, wir gehen so schnell in diese Review rein wie auch Dynamite und wir haben das erste Match Moxley gegen Roderick Strong. Wir sind in der Blue League und es geht direkt los auf die Fresse, auf die Fresse. Aaron, was für ein geiler Opener, oder?
Hey, halt, stopp!
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Die Weihnachtszeit ist für alle Menschen hektisch. Manche müssen noch Plätzchen backen, andere müssen noch ihre Last-Minute-Weihnachtsgeschenke kaufen und Tony Khan, naja, der bookt eine dreistündige Show. AEW Dynamite Holiday Bash in unser Gesicht. Und damit herzlich willkommen, ihr hört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu eben dieser Show AEW Dynamite Holiday Bash. Und das waren 3 Stunden, durch die ich mich nicht alleine schlagen hätte können. Ich habe natürlich wieder meine beiden Gefährten dabei. Zusammen bilden wir das Trio Infernale, so wie ihr es hier bei AEW gewohnt seid. Ich begrüße zuerst an meiner Seite den TJ. Und TJ, ich frage dich, hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?
Alright, Brother Friends und Sister Friends. Ja, Niki, ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt, nämlich eines. Dieses Jahr gibt's ein kleines Weihnachten, das ist auch mal in Ordnung. Dafür schenkt uns ja Tony Khan hier 3 Stunden. Weißt, es ist noch 6 Tage bis Weihnachten, aber 3 Stunden Dynamite, toll, wirklich, tolle Katze.
Das war großartig. Ob es so toll war, werden wir gleich rausfinden. Und um das Trio zu vervollständigen, brauchen wir natürlich noch einen Sicko, der sich auch auf einen 5-stündigen Holiday Bash gefreut hätte. Jetzt sind es nur 3 geworden, er ist ganz traurig, aber wir sind froh, dass er hier ist. Hallo Aaron!
Hi Jungs, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Wäre doch eigentlich irgendwie mehr gegangen, ne? Dass wir dann irgendwie so am Ende Collision in der Mitte cutten. Ach, in so ein Stündchen mehr, das geht doch immer. Ich will die Frage auch beantworten. Bei uns wird dieses Jahr auch ein kleines Weihnachten, deswegen kleine Brötchen backen, dafür großartiges Wrestling genießen. Hoffen wir zumindest, dass wir das diese Woche wieder bekommen.
Ja, die großen Brötchen, die backt ja Tony Khan, Niki. Wir haben diese Woche unter anderem ein ganz besonderes Trios-Match. Da geht's um Geld. Wir haben das 747-Pfund-Trios-Match.
Das ist komplett wild, was hier abgeht, TJ, dass du das jetzt alles noch so aus dem Kopf weißt. Es geht um viel Geld, es geht um viele Continental Classic-Siege. Ich würde sagen, am Wochenende, ich möchte noch ganz kurz pluggen, war viel los. Wir hatten den Weihnachtspodcast, der wird an Heiligabend hochgeladen. Ich habe gelesen, dass ein paar nachgefragt haben. Habt ihr hier gehört? Keine Angst, den 8-stündigen Weihnachtswahnsinn laden wir dann für euch hoch. Und auch nächste Woche kommt ein Rückblick auf die Karriere von John Cena. Das darf man nicht verpassen, Aaron, oder? Da habt ihr euch zusammengesetzt und mal richtig einen vom Leder gelassen.
Ja, also wie gesagt, ich sage, manche Dinge sind zu kurz. Ob dieser Podcast dann zu lang wird, das könnt dann ihr alle entscheiden. Es sind ganze 2 Stunden geworden, wo wir versucht haben, bestmöglich auf die Karriere von John Cena, wie soll ich mal sagen, zurückzublicken und das zu ehren, was er uns hinterlassen hat. Also wenn ihr Bock habt, hört mal rein, geht diesen Montag in aller Herrgottsfrüh online. Also seid dabei und lasst mal gerne eure Meinung da, vielleicht dann auch mit euren Erinnerungen zum GOAT Goat John Cena.
Apropos reinhören, wo ihr auch reinhören solltet, ist die Collision Review, die ist für alle Kanalmitglieder und Supporter natürlich frei dann erhältlich. So, ich würde sagen, wir müssen reingehen. Also wir haben so viel zu besprechen, ich sag wirklich, wir haben wirklich einiges heute und weil wir wirklich einiges haben und Tony Khan die 3 Stunden einhalten musste, starten wir mit John Moxley und Roderick Strong im Ring, ohne Entrances, auf die Fresse, ding, ding, ding. Wirklich jede Sekunde TV-Zeit muss hier bei Tony Khan exakt durchgeplant werden. Es geht also um weitere Punkte in der Blue League. Im Continental Classic befinden wir uns. John Moxley gegen Roderick Strong steht an. Wir beginnen sehr methodisch, viele Haltegriffe, Headlocks, alles, was das Herz begehrt. Und danach choppen wir uns ein bisschen in die Crowd. Ja, wir entfernen uns ein bisschen vom Ring und man muss sagen, der Roddy dominiert hier erstmal eine Weile. Ja, Moxley hat zu kämpfen, hier wieder zurückzukommen. Das Comeback wird dann eingeleitet durch einen Suicide Dive aus dem Ring von Moxley. Okay. Moxley bearbeitet nach der Werbung Roddy mit verschiedenen Submission-Moves weiter. Insgesamt muss man sagen, das Match ist recht ausgeglichen. Irgendwann schiebt Roderick Strong sich außerhalb des Rings die Stahltreppe zurecht und lässt Moxley komplett drauffliegen. Das sah schon ein bisschen böse aus für den Rücken von Moxley. Moxley ab jetzt also angeschlagen, er hat Rücken und bekommt auch noch zusätzlich den Superplex ab. Fand ich ja insgesamt gut, dass man Moxleys Rücken ein bisschen bespielt hat, weil Roderick Strong ja schon in der Vergangenheit immer gesagt hat, okay, ich breche hier die Rücken und so auf von Orange Cassidy, dann hat man gut das mit dem Gimmick gespielt. Aus dem Nichts sehen wir dann einen Cutter gefolgt von einem Piledriver, aber wir sind bei AEW, das reicht nur bis 2. Jetzt setzt Moxley den Sleeper an, Roderick kämpft und schafft es nochmal in die Seile, gerade so. Und nach einem High Knee setzt Roderick Strong jetzt seinen Stronghold an, der geht auf den Rücken, Moxley befreit sich gerade so daraus, schubst Roderick Strong aus dem Ring, der will zurück, Paradigm Shift von Moxley, 1, 2, Kickout. Okay, dann ein weiterer hinterher, 1, 2, 3, jetzt gewinnt Moxley das Match, holt sich die nächsten 3 Punkte. TJ, das war doch ein solides, okayes Match für den Opener von Holiday Bash, oder?
Ich glaube, solide trifft es ganz gut. Also erstmal hat es mir gefallen, dass Moxley tatsächlich mit dem Paradigm Shift mal wieder gewinnen kann. Zwar braucht es 2 Stück davon, selbst gegen jemanden von einem Kaliber wie Roderick Strong, aber zumindest funktioniert sein Finishing Move hier. Und der Cutter, den du angesprochen hast, der war auch cool, der war ziemlich out of nowhere. Er setzt dazu an, wird weggeschubst, Roderick springt und wird beim zweiten Versuch im Cutter getroffen. Aber das Spannendste an diesem Match fand ich tatsächlich gar nicht Jon Moxley, sondern seine Frau, Renee, wie man sie eingesetzt hat. Ihre Stimme war ja wieder zu hören beim Continental Classic, das ist jetzt so ein Stilmittel. Aber ich fand es schade, dass man dieses Mal halt nur quasi ihre Sprachnachricht eingespielt hat. Später bei der Show, bei den anderen Matches dann auch zum Continental Classic. Das war letzte Woche schon cooler, als sie da vorm Ring stand als Live-Reporterin bei den Entrances. Man hat sich wohl gedacht, wir müssen ein bisschen Geld sparen, weil nachher gibt's ja noch das angesprochene 747.000 Pfund Match. Und deswegen keine Renee Aaron, aber trotzdem ein solides Match, oder?
Ich würde schon auf jeden Fall auch sagen, es war solide. Ich habe das Match ja tatsächlich vor ein paar Monaten zum ersten Mal dann auch gesehen in Kanada. Da sind die beiden ja auch schon aufeinander getroffen. Was man hier merkt, ist, dass so ein Match unter anderem einfach auch von einem guten Publikum profitiert, wenn die dann auch zum Beispiel hinter dem eigentlichen Babyface Roderick Strong stehen. Meine Anmerkung zu diesem Match wäre, wer bringt denn in diesem Match die Treppe mit rein? Das ist ein Roddy. Also es ist hier nicht dieses klassische Heel-Face-Work, was wir jetzt vielleicht erwartet hätten immer noch von einem Jon Moxley. Und auch das, was TJ erwähnt hat, dass er hier mit dem Paradigm-Shift beziehungsweise mit dem Elevated Death Rider dann, wie man jetzt auch immer das namenskonventionell dann auch bezeichnen mag, gewinnt, ist für mich ein Anzeichen, dass wir schon in Richtung Babyface-Moxley einfach gehen. Denn der Bulldog-Choke war davor einfach sein stilistisches, probates Mittel, als Heel den Kampf zu beenden. Der geht hier nicht durch. Also es werden immer weiter Nuancen gesetzt. Die finde ich gut und ich finde auch gut, dass ein Jon Moxley hier nochmal gewinnt, weil es einfach auch das Turnier spannender macht und es nicht quasi gleich schon der Grabstein für ihn ist, TJ.
Ja, auch der Suicide Dive, da hast du es doch auch gesehen. Das war doch auch sehr facig, wie er da gewrestelt hat.
Definitiv. Ich glaube, wir kommen nachher auf Moxley nochmal zurück. Der hat nämlich nachher noch einiges zu sagen. Vorher gehen wir einmal Backstage zu Eddie Kingston. Der steht da, hat ja letzte Woche leider sein World Title Match verloren, aber er sagt, wenn man verliert, dann verliert man nie richtig, man lernt nur daraus. Ich werde niemals aufhören, Professional Wrestling ist mein Leben. Man sieht sich, vielleicht bei Collision. Aaron, Eddie jetzt also erstmal wieder bei Collision geparkt. Ich denke, der wird sein Match gegen Hook irgendwann demnächst noch bekommen und dann, ja, dann schauen wir mal, wo es mit ihm hingeht. Was machen wir denn da jetzt draus?
2 Sachen. Eine positive, eine negative Sache. Die positive Sache ist, dass ich es schön finde, dass alles von letzter Woche ein Follow-up hat. Also, dass ein Eddie Kingston sich auch hinstellt und sagt, hey, ich kann verlieren, ich stehe auch wieder auf und man lernt ja dazu, deswegen wird man am Ende des Tages besser. Finde ich gut, man featuret ihn weiter. Des Öfteren ist es ja dann so, dass man solche Leute, die dann mal verlieren, auch nicht mehr sieht. Was ich negativ finde, ist, wie du es richtig sagst, man parkt ihn jetzt wieder bei Collision. Wir haben doch eigentlich gemerkt, das ist ein Charakter, der funktioniert. Und wenn ich mir die Ansetzung dann auch anschaue, die wir dann diesen Samstag in diesem One-Hour-Special bekommen, dann schüttle ich eigentlich nur im Kopf, weil ich mir denke, ja, jetzt ist es wirklich vom Main-Event dann wieder in die Undercard, Jobber besiegen. Das ist kein probates Mittel, um mir einen Charakter wie Eddie Kingston so zu präsentieren, dass ich sage, okay, der kann auch danach wieder wirklich wichtige Matches bestreiten. Das ist halt für mich, ja, das ist ein Fail. Das ist verschenktes Potenzial.
Ja, ich bin gespannt, wo es da in die nächsten Wochen und Monate hingeht, ob wir ihn wirklich einfach nur als Collision-Gesicht dann sehen oder ob er nicht vielleicht doch nochmal an höheren Card-Regionen schnuppern darf. Wir gehen weiter zu einem Match, wo ich mir dachte, okay, es geht hier um $1 Million oder TJ, um wie viel Pfund?
Es geht um 747.000 Pfund beziehungsweise um 854.000 Euro.
Das ist der absolute Wahnsinn. Es geht hier um viel Geld. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, okay, die Bucks hatten jetzt sowohl Entrance als auch Pyro. Wofür brauchen sie das Geld überhaupt noch? Vielleicht hat Kenny einmal einen springen lassen und die nächsten müssen sie dann wieder selbst bezahlen. Wir gehen in das Match rein. Wir köcheln ein bisschen weiter. Wir halten uns Takeshita und Okada warm. Sie treffen hier jetzt auf The Elite. Mit Alter Being the Elite Entrance, mit Battle Cry. Also es ist alles wie, als ob nichts passiert ist. Wir sind Best Buddies, wir catchen zusammen, wir haben Bock. Und das Match hat auch richtig Bock gemacht. Das wirkte insgesamt dann schon groß, fand ich, wie die Elite dann rausgekommen ist. Kenny und Takeshita beginnen das Match, man fackelt gar nicht lang rum. Die Crowd ist auch mit lauten Kenny Omega Chants dabei. Ich dachte mir, geil, das ist irgendwie cool. Wieder ein bisschen Back to the Root, sehr cool. In der Werbung dominieren natürlich Okada und seine Boys, die armen Bucks. Mit den Auslaufen der Werbung dann aber der Hot-Tag zu Kenny, der dann erstmal Hechicero abzuräumen versucht. Aber keine Chance, Okada und Takeshita taggen sich ein, wollen den Double Suplex an Kenny zeigen. Aber jetzt sieht man die Spannungen, jetzt nehmen sie zu. Okada sagt, nee, mit dir mache ich das ja nicht. Na gut, dann macht es Takeshita eben mit Hechicero, deshalb sind wir jetzt zu dritt. Er schubst Okada danach noch sogar noch zu Boden, also man spielt damit weiter, aber man bringt das nicht sehr viel weiter voran. Jetzt beginnt die Phase, in der die Tags auch keine Rolle mehr spielen, also klassisches AEW-Match in irgendeiner Form dann. Die Elite nimmt Anlauf, fliegt mit einem Triple Suicide Dive auf die Heels außerhalb des Rings. Wir gehen in die zweite Werbung. Okay, ein langes Match. Nick Jackson steht irgendwann in der Ringecke der Heels. Okada kommt angerannt, Nick weicht dann aber aus, springt über die Seile auf den Apron, sieht Takeshita außerhalb des Rings stehen, verlängert seinen Sprung, verwandelt den in einen Stunner an Takeshita. Das war ein Bewegungsablauf, der weiß ich nicht, wo der herkam. Den habe ich so noch nie gesehen. Das fand ich sehr, sehr cool. Die Bugs dann waren jetzt einfach auch wieder die Bugs, die wir kennen und lieben. Ja, also wir haben viel Flippy-Floppy-Stuff, alle Trademark-Moves, die wir so bei The Elite gehabt haben. Das Match macht richtig Spaß. Zwischendurch immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Okada und Takeshita. Das hat sich dann schon durchgezogen. Irgendwann zieht dann ein Bug, bin mir gar nicht mehr sicher, wer es war, ein Canadian Destroyer gegen Hechicero und der bleibt im Boden stecken wie so eine Pflanze, die man einfach eingepflanzt hat, also er bleibt wirklich einfach stecken. Okada derzeit im Ring fordert jetzt Kenny Omega. Der Tag zu Omega kommt und wir haben einen intensiven Stare-Down von Kenny Omega und Okada im Ring. Die Crowd war auch da wieder groß dabei. Der Ansatz zum Rainmaker gegen Kenny, gekontert durch einen Superkick. Jetzt drehen die Bugs wieder auf. Takeshita aber mit der Blue Thunderbomb, Kenny Omega mit dem V-Trigger, alle am Boden. Laute AEW-Chants vom Publikum. Nachdem alle wieder ein bisschen fit waren, Matt Jackson hat Takeshita dann im Ansatz zum Meltzer-Driver. Nick Jackson springt heran, aber Okada macht den Save für Takeshita. Also er rettet hier seinen Partner wieder. Takeshita kontert den Bug, V-Trigger hinterher 1-2. Kenny diesmal mit dem Save. Besagter Kenny Omega räumt jetzt auch alle auf einmal ab. Triple Superkick gegen Hechicero, V-Trigger gegen Hechicero, One-Winged Angel into Meltzer Driver, 1, 2, 3. Nach 20 Minuten, so schon ein sehr, sehr langes Match gewesen, gewinnt die Elite $1 Million. Und TJ, ich habe jetzt eine ganz dringende Frage an dich. Warum war das nicht unser Opener? Das war doch in allen Belangen besser. Das war, was den Storybezug anging, besser. Die In-Ring-Performance, die Stimmung der Crowd, die Besetzung. Da hat doch alles nach Opener geschrien. Warum war das unser zweites Match?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, Niki. Und ich habe die Antwort darauf nicht. Ich weiß nicht, was in dem Kopf von Tony Khan los ist, das nicht in den Opener zu packen. Das war wirklich ein bockstarkes Match. Das Finish fand ich sehr, sehr stark. Also den One-Winged Angel kombiniert sozusagen mit einer Variante vom Meltzer Driver von den Young Bucks. Also alle drei Babyfaces waren beteiligt am Finishing Move. Und generell, was für ein krasses Match. Ein Match vollgestopft mit All-Stars. Und Hechicero, der war auch dabei. Also, der fällt hier so ein bisschen hinten runter, weißt du? Du hast The Elite, wow, du hast Okada, du hast Takeshita und ja, Hechicero, der darf auch mitspielen. Was mir so leid tut, weil der hatte tatsächlich meinen Lieblingsmove im ganzen Match. Der hatte so einen sehr innovativen Konter auf einen ganz simplen Headlock von Matt Jackson, wo er ihn da rumgewirbelt hat in einen eigenen Move. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, aber der arme Hechicero und die beiden Japaner, die sich da nicht gut vertragen haben, die kriegen eben nicht die Tasche voller Gold, sondern diese Tasche kriegt The Elite. The Elite ist jetzt um 11,5 Bitcoin reicher.
Wahnsinn, oder? Also wenn du es mir jetzt auch noch irgendwie in Yen serviert hättest, dann hätte ich gesagt, du bist jetzt unser neuer Wirtschaftsminister. Also ganz, ganz ehrlich, beeindruckend, was für Fakten TJ da raus hat. Ich habe zu dem Match, ich glaube, so drei Anmerkungen, die mir aufgefallen sind. Also die eine ist, an Nick Jackson ist ein verdammt guter Singles-Wrestler verloren gegangen. Also dem hätte ich dann tatsächlich doch einmal diesen Singles-Run vergönnt. Was der da teilweise an Sequenzen abreißt, ist wirklich der Hammer. Was mir aufgefallen ist, ist durchaus, dass man bei einem Kenny schon einfach sieht, dass er sich aktuell nicht leicht tut. Ne? Wir bekommen auch bei diesem Triple Suicide Dive nicht seinen Terminator Dive über das Ringseil, sondern wir bekommen ihn durch. Und das ist dann doch so ein Anzeichen, er macht halt gerade, was geht. Und die letzte Anmerkung, die ist aber so ein bisschen random. Ich hätte mir irgendwie Wayward Son gewünscht. Sie haben es geteased bei Being the Elite und wir sind darauf hingewiesen worden, dass wir diese Episoden gucken sollen, ja? Deswegen habe ich das die Woche mal für alle Sikos gemacht. Ich hätte mir gedacht, sie bringen das. Vielleicht kriegen wir es dann erst bei World's End. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, wohin wir jetzt mit all dem rund um die Elite von hier aus gehen, weil irgendwie fühlt sich jetzt so beendet an und das ist für mich auch so der größte Kritikpunkt. Also jetzt irgendwie weiter gegen die Don Callis Family oder wir haben ja die letzten Wochen gesagt, es fühlt sich irgendwie nicht so ganz wichtig an, es wird auch nicht als das Riesending präsentiert. Das Match war sehr gut, da gehe ich auch mit, aber irgendwie so Thema Follow-up. Wo gehen wir hin? TJ, hast du eine Idee?
Sag mal, hast du bei der Steuer auch diesen Schulflashback? Einfach irgendwas raten und dann hoffen, dass es stimmt?
Boah, nee, gar nicht. Wieso, Steuer ist so mein Safe Space?
Du meinst, damit ist alles sicher?
Ja, genau. Wieso, Steuer ist so die Steuer-App, die dich einfach versteht. Egal ob Studium, Job oder Umzug.
Stimmt, krass. Fühlt sich gar nicht wie Steuern an.
Steuern erledigt?
Safe.
Mit Wieso, Steuer?
Habe ich auch nicht wirklich, aber weil du gerade sagst, es wird nicht so als das Riesending präsentiert. Wir hatten in diesem Match halt kurz mal eine Phase von Kenny Omega und Okada. Eigentlich auch relativ weggeworfen, möchte ich fast sagen. Also wenn du bedenkst, was die für Schlachten gehabt haben gegeneinander. Aber du hast es angesprochen, Kenny, der macht halt jetzt noch das, was geht. Und das ist immer noch gut. Also ich finde, sie haben ja alle einen guten Job gemacht, seine Schwächen zu verstecken, seine Stärken zu betonen. So musst du es machen im Wrestling. Und von daher, Niki, von meiner Seite aus eigentlich nichts zu meckern. Und wo es hingeht, ja, das weiß am Ende wahrscheinlich auch Tony Khan selber nicht.
Nee, das glaube ich auch. Ich würde sogar so weit gehen, das Match war tatsächlich mein Match of the Night. Da möchte ich jetzt einfach hingehen, da könnt ihr nicken, da könnt ihr den Kopf schütteln, das werden wir dann sehen, aber ich würde schon sagen, das war für mich das Match of the Night. Wir haben noch was danach passiert, und zwar Okada und Takeshita machen jetzt noch ein bisschen Schwanzvergleich, zeigen ihre Finisher an den Bugs und dann wechseln sie einmal und zeigen nochmal ihre Finisher, bevor Kenny Omega mit einem Besen den Save macht und die Heels vertreibt. Also hier irgendwie, ja, geht man da jetzt weiter oder war das jetzt eigentlich nur ein weiterer Aufbau, um eben Okada gegen Takeshita in irgendeiner Form overzubringen. Aaron und TJ haben es gesagt, so richtig voran kommt man hier nicht.
Also, aber ganz kurz zu dem Besen. Ne? Also die Anspielung, die ist, glaube ich, den meisten Zuhörern klar. Das fand ich fast ein bisschen schade, dass das weder Excalibur noch irgendeiner der Kommentatoren overgebracht haben, weil sonst bringen die most random Sicko-Sachen over. Und klar, das war halt hier Kenny Omega, der Cleaner mit dem Besen. Also das war halt schon eigentlich ein ganz netter Moment.
Erinnert mich ein bisschen an diesen, ich weiß nicht, ich meine, das war bei AEW Dynamite tatsächlich, wo die Frauen rauskamen, alle mit einem Besen bewaffnet und bei seinem Entrance vorher alle einmal durchgefegt haben. Das war sehr witzig. Wir gehen weiter zum wahrscheinlich, ja, wichtigsten Punkt dieser Ausgabe. Da bin ich mir dann doch sehr sicher, zum Contract Signing für das World Title Match bei World's End. Jetzt gehen wir überraschenderweise da schon rein, muss ich sagen. Also es ist ja schon eher klassischerweise so ein Ding, was du im Main Event bringst, aber hier bringen wir es einfach zwischendurch. Okay, fein, gucken wir mal. Es geht um Samoa Joe versus Hangman Adam Page versus Swerve Strickland. Eine spannende Beobachtung. Hangman und Swerve kommen zu fast identischen Outfits raus. Die haben beide schwarze Jacke an, die haben beide Stahlkette um den Hals. Mal gucken. Joe kommt auch noch dazu und ab geht dieses Promo-Duell. Joe nimmt sich dabei zuerst das Mikrofon und sagt, okay, einfach simpel, okay, bei World's End werde ich euch beide besiegen. Ich hoffe, ihr werdet euch bis dahin nicht selber schon in Stücke hacken, weil ich will das machen. Gut, Joe unterschreibt den Vertrag, damit Joe eigentlich auch abgehakt für den Rest des Segments fast. Swerve hat jetzt auch was zu sagen. Das Mikrofon wandert sozusagen einmal weiter. Swerve erzählt, ich kam bei Full Gear zurück, um den World Title zu gewinnen. Ich dachte, es wird der Hangman. Wir haben eine ganz weirde Art und Weise, sagt er jetzt zum Hangman, Respekt zueinander zu haben. Nach all den Höllen, die wir zusammen durchgestanden haben, habe ich dann doch irgendwie Respekt für dich. Schon große Worte vom Swerve Strickland. Und er sagt, unsere größte Gemeinsamkeit momentan ist der Hass gegenüber Samoa Joe. Jetzt wendet er sich an Samoa Joe. Das letzte Mal, Joe, als wir beide einen Vertrag unterschrieben haben, hast du mich komplett zerlegt. Ich musste in meinem eigenen Blut unterschreiben, aber erinnere dich gut, danach habe ich dir den Titel abgenommen. Hangman, Joe bringt alles, was ihr habt, aber seid euch sicher, niemand schafft es, einen Gott zu töten. Ja, push dich noch ein bisschen selber hoch, weil Aaron und ich haben in der Collision Review auch drüber gesprochen, wie Swerve jetzt gerade aussieht. Das hat man jetzt in dem und in dem Outfit jetzt nicht so gesehen. Wen das interessiert, da mal reinhören. Und auch Swerve Strickland unterschreibt jetzt den Vertrag. Als letzter meldet sich der Hangman zu Wort. Er sagt, im Juli haben wir noch zusammengearbeitet, Joe, erinnerst du dich? Gegen die Death Riders, gegen Jon Moxley. Swerve, Joe, ihr hättet auch die Retter sein können, aber am Ende hing es an mir, den Job zu erledigen und die AW World Championship aus diesem Briefcase zu befreien. Joe, wir hatten unser Match bei WrestleDream gegeneinander, da hast du versagt. Du hast so wenig Selbstrespekt und wendest dich jetzt an Hook, der jetzt gegen mich turnt, und ich fand es wieder herrlich vom Hangman an Hook. So einfach so, hä? Dieser Typ? Ich habe das alles anders geplant. Eigentlich wollte ich gegen Darby gehen, eigentlich wollte ich gegen Ospreay gehen. Da steigt die Crowd kurz mit drauf ein und lässt Hangman erstmal nicht mehr zu Wort kommen, nachdem sie Ospreay-Chants machen. Und irgendwann wollte ich sogar gegen dich gehen, Swerve. Aber in dieser Welt leben wir nicht. Bei World's End wird es ein Three-Way-Match geben. Und wenn die Welten enden, seid euch sicher, werde ich oben stehen. Auch mit diesen Worten unterschreibt dann auch erstmal der Hangman. Erstmal bis hierhin, Aaron, wir trennen das hier ein bisschen, der Three-Way-Match steht. Wie hat dir erstmal diese Dreier-Promo dieser drei wirklich, ja, Top-Stars bei AEW denn gefallen?
Also am besten geschlagen, finde ich, hat sich hier der Hangman. Der hat wirklich was Gehaltvolles gesagt und auch mit ganz vielen Gefühlen gespielt. Auf der einen Seite hat er uns diese ganze Szenerie um den World Title nochmal schön gezeigt. Ja, sie haben alle für dieselbe Sache gekämpft, aber am Ende hat es keiner geschafft außer ihm. Er spielt auch ein bisschen mit diesem Gedanken, dass der World Title die Leute vielleicht korrumpiert, also auch einen Joe, der davon besessen ist, lieber dann einen egoistischen Weg einschlägt und zu anderen Mitteln greift. Sagt auch, dass der im Übrigen schlimmer ist als ein Samoa Joe, als ein Jon Moxley, weil er ihn quasi nicht kommen sah, weil er ihn am Ende des Tages betrügt. Das finde ich dann doch ganz spannend, weil es auch mit dieser Tatsache spielt, dass man nicht mit Macht umgehen kann, ja, und dadurch einfach auch bereit ist, unlautere Mittel zu verwenden. Was ich auch toll finde in diesem Zusammenhang, wir Fans, wir haben ja unser Fantasy-Booking gemacht und wir haben gesagt, boah, der muss doch gegen Ospreay gehen, der muss doch jetzt mal fair gegen den Swerve gehen. Und er wiegelt es eigentlich ab mit dieser Aussage, ja, aber in dieser Welt leben wir nicht. Und das finde ich schön, dass man hier auch sagt, vielleicht sind uns diese Mittel nicht zur Verfügung gestanden, aber wir präsentieren euch jetzt doch eine Story, die am Ende des Tages Sinn ergibt. Und das finde ich einfach so einen schönen Blick auch hinter die Kulissen, wo man dann eigentlich sagt, okay, diese Fourth Wall ist so ein bisschen, hey, es ging halt nicht, wir machen jetzt das Beste draus, wir haben euch aber gehört und eigentlich wollen wir euch diese Stories irgendwann dann doch nochmal geben. Und das, finde ich, war für mich das, was ich hier aus dieser Promo am besten rausgezogen habe. Ich finde, dass man Joe als World Champ nicht besonders gut dastehen hat lassen, weil er halt wieder am wenigsten gesagt und mir wieder nicht als wichtig verkauft wurde. Und bei einem Swerve, ja, was mir da so am meisten hängen bleibt, ist, dass er jetzt das quasi acknowledged, dass er sagt, hey, ja, Hangman, es ist irgendwie so ganz weird, wie wir uns respektieren, aber irgendwie tun wir es doch, weil wir haben uns ganz schlimme Dinge angetan. Also, dass man nicht gleich sagt, ja, das ist Respekt, dann wir geben uns die Hand. Hätte man besser machen können. Man hat zumindest gesagt, es ist irgendwie eine weirde Art und Weise, das zu machen. Also bis dahin hätte ich gesagt, ist geglückt. Der Monster-Hype, den ich erwartet hätte, ist aber trotzdem nicht so richtig aufgekommen. Ja, Aaron hat so über das Beste gesprochen an diesem Segment. Ich spreche über das, was mir am wenigsten gefallen hat. Das war tatsächlich von Samoa Joe die Art und Weise, wie er redet.
Also er macht da einen auf so klassischer Wrestling-Heel. Ich hab ne dicke Hose und ich bin der große Champion. Und ich red total böse und Uga Aga, ich bin stark.
Also, sorry, ein Samoa Joe hat doch das nicht nötig. Der kann doch da auch ein bisschen Charakter zeigen, ohne einen auf Gorilla zu machen. Aber sei es drum, gespannt bin ich trotzdem auf den Three-Way.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden das übrigens live auf Twitch gucken und mit einer Live-Review danach präsentieren. Also seid dabei, das machen wir so. So, und damit gehen die drei jetzt alle nach Hause. Denkste, denn das Licht geht aus. Und nach Monaten der Abstinenz ertönt das Ding von Maxwell Jacob Friedman. Die Crowd poppt komplett, singt oder, naja, dudelt das Theme mit. MJF geht in den Ring und casht seinen Vertrag wortlos ein. Wer das vergessen hat, MJF kann sich eine Woche vor einem Match ein World-Title-Match schnappen und er casht sich jetzt in dieses Three-Way-Match ein. Bei World's End, wir haben kein Three-Way mehr, wir haben jetzt ein 4-Way-Match um den World Title. Und MJF wäre ja nicht MJF, wenn er nicht auch was zu sagen hätte. Der greift sich jetzt das Mikro und schmeißt Tony Schiavone erstmal aus dem Ring. Er sagt erstmal, komm, geh mal weg, Junge, ich habe gar keinen Bock mehr auf dich. Also, ihr wundert euch, warum ich vielleicht den Vertrag jetzt einlöse. Und ich als AEW-Fan denke mir, ja, tue ich, weil du hast 3 Gegner jetzt, anstatt dass du dir einen auch so. Aber gut, okay. Er sagt, Hangman, du hast recht, der frühere MJF hätte gekniffen. Aber ich bin anders, ich bin kein Feigling mehr. Jetzt wendet er sich an Samoa Joe, er sagt, vor 2 Jahren hast du mir dieses kleine Schmuckstück da abgenommen. Das war der Punkt, an dem die Menschen da draußen gegen mich geturnt sind. Und ich werde, nein, ich muss in die Geschichtsbücher eingehen und dafür brauche ich genau diesen Titel. World's End, derselbe Punkt, an dem du meine Regentschaft beendet hast, dort werde ich deine beenden. Dann mischt sich Swerve ein, aber MJF cuttet ihn eigentlich sofort und wendet sich jetzt direkt an Swerve und sagt, okay, weißt du, Swerve, du erinnerst mich irgendwie an so einen berühmten Musiker. Ihr nennt euch beide Moguls, ihr tragt beide Ketten, ihr nutzt beide viel zu viel Babyöl. Ah, der Name liegt mir auf der Zunge, ich komme nicht drauf. Ah, du bist wie P. Diddy. Harte Worte, aber MJF wäre nicht MJF, er macht einfach weiter. Er sagt, Swerve, als wir in den Indies unterwegs waren, haben wir 2 unterschiedliche Wege eingeschlagen. Ich bin zu AEW gegangen und bin zum größten Homegrown Star der Company geworden. Während er das sagt, stellt er sich vor den Hangman, ganz nah vor sein Gesicht, um ihm zu zeigen, ey, ich weiß, du bist auch mehr oder weniger Homegrown, aber ich bin der Größere von uns beiden. Und er sagt wieder zu Swerve, und du? Du bist zur WWE gegangen und hast für Top Dollar getwirkt. Oh, die Crowd Pop, die komplette Eskalation. Er sagt WWE und dann sagt er auch noch im weiteren Verlauf, nee, WWE ist doch eine gute Liga, ich weiß gar nicht, was ihr habt, Leute. Oh, die Crowd war komplett, also das war völlig wild. Und er sagt weiter, und dann kamst du zu AEW, Swerve. Du hast an meine Tür geklopft, an das, was ich hiermit aufgebaut habe. Und jetzt denkst du, das ist dein Haus? Nein. Es ist nicht your Haus, es ist mein Haus. Bei World's End werde ich mir das wiederholen, was ich will. Meinen World Title. Warum will ich das? Weil ich Maxwell Jacob Friedman heiße und ich bin better than you. And you know it. Aaron, wir haben ein 4-Way-Match. MJF ist einfach wieder da, baut sich hier in dieses Match rein, steht auf einmal im Main-Event des nächsten Pay-Per-Views. Was machen wir daraus?
Wie kann man so gut sein? Man kommt zurück nach einer monatelangen Abstinenz und schafft es mit einer Promo, jegliche Relevanz der anderen wirklich in sich selbst zu packen und alles darum komplett spannend wieder zu machen. Ich habe es gerade vorhin gesagt, bis dahin hat für mich das gesamte Segment eher so, naja, wir schauen mal, wohin das führt, sich so angefühlt. Hier muss man klipp und klar sagen, MJF geht rein und rasiert alle weg. Und mein Gefühl ist, er würde in dieses Match nicht reingehen, ihr habt es vorher gesagt, warum macht er denn das? Das ist doch eigentlich nicht MJF, wenn er nicht einen Plan hätte. Ich gehe schwer davon aus, dass wir hier ein Finish sehen werden. Ja, und ich bin auch der sagt, ich glaube, MJF gewinnt das. Ich glaube, auch AEW braucht das, weil du sonst diesen Kerl mit all dem Hype, den er jetzt wieder generiert hat und zurückkommt, eigentlich schon verglühen lässt. Und das darf nicht sein. Die Fehde, in der ganz viel Potenzial steckt, ist die nochmal gegen Hangman, den er ja süß, wirklich Hangy, dann zwischendrin auch mal tauft und ihm dann eigentlich sagt, ich bin hier so weit voraus. Komm, lass stecken. Damit Swerve liegt ganz viel drin und wie er diesen Diddy-Vergleich gemacht hat. Heiliger Bimbam. Auch ganz tolle Anmerkung, die Crowd buht die WWE. UK fühlt sich wie AEW-Country an. Das ist auch mal eine Sache, ja, die man da mal hervorheben kann. Also wirklich, mich poppt dieses Match bei World's End auf jeden Fall, weil jetzt ein Faktor dazugekommen ist, den wir uns nicht ausrechnen können. Bei dem Three-Way hätte ich gesagt, das wird ähnlich enden wie Revolution 2024. Irgendwie nehmen sich, der Hangman und Swerve raus und Joe profitiert dann. Jetzt haben wir den X-Faktor. Und so ein X-Faktor macht ein Match immer um einiges besser. Ganz ehrlich, großer Daumen nach oben. MJF, der hat auch nur die Wahrheit gesprochen, denn er ist der biggest homegrown Star. Und da haben die anderen auch einfach mal nichts entgegnet. Da war danach nichts, da war Schluss, da war over. Und wen kannst du jetzt besser dastehen lassen hier als MJF? Da hat niemand gut ausgesehen im Vergleich zu ihm.
Ja, Maxwell Jacob Friedman ist wieder da und wir haben einen 4-Way. Also ich fand den Anfang davon schon sehr, sehr nice von seinem Auftritt. Wie er da in den Ring kommt, total überheblich, setzt erstmal die Sonnenbrille ab, nimmt sich einen Stift, das Klemmbrett, sein Anwalt in Anführungsstrichen, den kennen auch einige da draußen, der durfte auch kurz 2 Sekunden eine Cameo haben und dann unterschreibt er das Ding und ich denke mir, ja geil, er ist schon wieder auf dem Weg aus dem Ring raus, passt, hätte ich auch gefressen. Also wenn er den Mund nicht aufgemacht hätte, hätte ich trotzdem gesagt, MJF war der beste Mann in diesem Segment, aber als er dann natürlich zum Mikrofon greift und alles und jeden rasiert, da hat er eine ganz wichtige Sache gemacht, nämlich er hat mir das Warum erklärt. Was für ein Beef hast du mit Joe und was mit dem Hangman und was mit dem Swerve und warum willst du überhaupt in ein Match, wo 3 Leute sind statt einer? Ich weiß zwar jetzt nicht mehr wirklich, was seine Begründungen waren, aber er hat sie so glaubhaft gesagt, dass ich ihm alles abgekauft habe, was er da erzählt hat, Niki.
Das ist das Ding bei MJF. Dieser Typ kann dir wirklich alles verkaufen und das ist eine ganz, ganz, ganz große Eigenschaft und auch ein ganz großer Faktor, der bei AEW jetzt in den letzten Wochen und Monaten gefehlt hat. Ein MJF hat gefehlt, weil dieser Typ, wenn er möchte und wenn er in den richtigen Programmen unterwegs ist, wirklich absolut abreißen kann. Wir haben es in der Vergangenheit bei unendlichen Matches gesehen, was er da rausholen kann. Diese ganze Story auch mit Adam Cole und weiß du nicht was. Es ist gut, dass MJF jetzt wieder da ist. Es ist gut, dass wir jetzt einen Swerve wieder zurück haben. Es ist gut, dass ein MJF jetzt wieder auftaucht. Das hilft einfach, weil wir jetzt gerade in der Zeit waren, wo das Continental Classic über viele dieser Stolperstellen einfach drüber war. Und wir konnten uns auf das Turnier konzentrieren. Aber du brauchst, wenn das vorbei ist, brauchst du wieder große Stories, die dich durch die Show führen. Und da brauchst du ganz, ganz dringend solche Leute wie eine Swerve Strickland, wie ein MJF. Aaron?
Ja, vor allem MJF kann Innenring-Promos halten, Innenring-Promos, nicht nur Backstage, da fühlt sich gleich alles besser an, weil es einen Bezug zur Crowd hat, weil es nicht was pre-taped ist, was man sich da anschauen muss, wo man viele Anläufe hat. Nein, ein MJF macht das mal irgendwie so aus der Hüfte geschossen und gerade das ist ja wunderbar, das gibt diesem Live-Event einfach einen Charakter. Und ganz ehrlich, jetzt hat man einfach auch einen Main-Event, der ein Main-Event ist. Vorher haben wir uns noch gefragt, steht der World-Title überhaupt im Main-Event? Das wäre gegen den Hangman nur Wiederholung und ist das Continental Classic nicht irgendwie größer? Nein, Diskussion vorbei. Das ist der Main Event und das sollte auch der Main Event sein. 100%. Das ist der World Title, keine andere Diskussion.
Das Gute ist, MJF passt hier wirklich rein, weil er mit jedem Titel, hat es gerade angesprochen, mit jedem Menschen dort eine Connection hat. Ob die jetzt groß oder klein ist, ist egal. Wenn er uns erzählt, die ist für ihn groß, dann ist die für ihn groß und dann ist es gerechtfertigt, dass er in diesem Match steht. So, jetzt kann man sagen, okay, Cash in MJF und dieses Three-Way-Matches hat man schon mal gehabt. Okay. Aber mit anderen Voraussetzungen. Wir hatten nicht diese Fehde, die zwischen Hangman und Swerve schon so weit war. Wir hatten nicht, dass MJF da irgendwie mit drin hängt, mit allen drei dann und so eine Connection hatte. Also so oder so. Ich freue mich auf den Main Event. Schreibt uns eure Meinung bitte gerne in die Kommentare. Aaron hat noch...
Eine Sache habe ich noch. Ganz ehrlich, TJ hat es auch vorhin nochmal angesprochen. Man weiß die Beweggründe nicht. Er sagt ganz am Anfang, ich bin kein Feigling mehr. Wenn das jetzt dieser einzelne Punkt ist, wo du sagst, du drehst die Stellschraube bei MJF nach, dass er kein Feigling mehr ist und er geht da wirklich bewusst rein, dann ist es auch was ich kaufen würde, weil man sagt ja bei einem MJF, seit dem Beginn von der AEW hat sich nicht viel getan. Wenn er jetzt aber diese Feigling-Sache zumindest ein bisschen mehr ablegt als vorher und das auch ein Teil seiner Heel-Persona wird, finde ich das schon gut, weil er hat eh mehr Persönlichkeit als ganz viele Leute bei AEW, wo wir uns das ja auch wünschen würden.
Definitiv. MJF, also absolutes Must-See-Potenzial. Also wenn ihr euch was angucken wollt von dieser Ausgabe, definitiv diese Promo. Wir gehen weiter, Backstage, zu Jet Speed. Die beiden versichern sich nur nochmal, dass sie ihr Bestes bei Collision geben werden. Die beiden sehen wir ja genau eben da bei Collision. Wir werden darüber sprechen. Wie gesagt, wöchentliche Collision-Reviews, da werden wir das Ganze noch ein bisschen aufgreifen. Wir gehen weiter in ein Match, was es wirklich nicht gebraucht hätte. Und zwar treten an Athena, Megan Bain, Mercedes Moné und Marina Shafir gegen Tony und Mina, Harley Cameron und Willow Nightingale. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich habe mir zu dem Match nicht so viel aufgeschrieben. Einfach aus dem Grund, weil es wirklich belanglos war. Und grundsätzlich auch faules Booking. Du hast jetzt eine Women's Division, du hast jetzt Tag Team Titel, aber du machst damit nichts, du haust einfach alle wieder rein. Und solche Match-Einsetzungen lassen mich eben genau vor der Zeit Angst haben, wenn das C2 vorbei ist, dass wir nämlich genau so etwas in Hülle und Fülle bekommen und da habe ich keinen Bock drauf. Am Ende dieses Matches ist es ein Hin und Her der meisten Frauen-Tag-Teams, die wir so haben. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, okay, kriegen wir jetzt einen Four-Way um den Titel bei World's End oder werden die Champions gepinnt und die Gewinnerin und ihre Partnerin bekommen den Shot auf den Titel? Naja, surprise, surprise, am Ende gewinnt Mercedes Monet, nachdem Athena den O-Face zeigt. Also zeigt auch nur nochmal, der O-Face von Athena danach ist wirklich Sense. Da ist vorbei, da kannst du auch nichts mehr machen. Das haben wir in den letzten Monaten schon aufgebaut, das fand ich gut. Und ja, wir kriegen angekündigt, Mercedes Monet und Athena, später kriegen wir es angekündigt gegen die Babes of Wrath um den Titel. TJ, hast du irgendeinen Stichpunkt, einen relevanten Stichpunkt über dieses Match? Dann bitte erhelle uns.
Ich habe reichlich, Niki. Also wenn du zu faul bist, da irgendwas mitzuschreiben bei diesem Match, ich weiß ja gar nicht, warum du das betrachtest als nicht wichtig. Also du scheinst ja ein Frauenhasser zu sein. Das war doch ein ganz, ganz tolles Match, was wir hier hatten. Also ich lese dir mal vor, was ich mir alles notiert habe. Willow steht viel zu früh auf. Ja, okay, das ist das Einzige, was ich mir notiert habe. Das am Ende fand ich nicht so geil. Also sie kriegt da das Finish ab von Athena. Mercedes Monet ist die legale Frau. 1-2-3, staubt den Sieg ab und sofort springt Willow wieder auf. Also wirklich, wie Kai aus der Kiste hüpft sie wieder nach oben, obwohl sie gerade von Athena den Finishing-Move abgekriegt hat. Also ja, du hast gesagt, das Finish ist stark genug, dass jeder liegen bleibt, aber auch nicht länger als 3 Sekunden, Aaron.
Nee, also wisst ihr, was ich positiv aus diesem ganzen rausziehen kann, ist, dass wir dann wenigstens kein TBS-Title-Match bei World's End bekommen, dass wir uns irgendwo aus unseren Enden rausziehen müssen, weil wir keine Storyline haben. Das ist das einzig Positive, was ich mir da rausziehe, weil, ganz ehrlich, das ist die First-Round-Paarung, die wir schon hatten, wo eine Harley Cameron tatsächlich den Pin geholt hat, nur um euch das nochmal zu geben. Also es ist quasi einfach eine Wiederholung, wo ich mir denke, ja gut, also da hat sich jetzt aber auch keiner wirklich irgendwas einfallen lassen. Das ist einfach faules Booking, Niki hat's gesagt. Und eine andere Frage, die ich mir dann tatsächlich stelle, findet eine Toni Storm, die ja eigentlich irgendwie so die wichtigste Frau bei AEW ist, dann noch irgendwie über Umwege ihren Weg auf die Karte oder lassen wir sie diesmal raus? Oh, TJ hat eine Idee. Jetzt hau raus.
Nein, weil du gerade gesagt hast, Toni Storm oder lassen wir sie raus. Achtet mal drauf, wie die am Ende von dem Match aus diesem Match rausgebracht wurde. Die wird von Marina Shafir in deren Finishing Move, in diesem Submission Hold, gehalten, aber minutenlang, so unter dem Apron. Ich weiß nicht, was sie da gesucht haben. Haben sie gesucht nach Hornswoggle als Weihnachtselfe verkleidet? Ich habe keine Ahnung, aber wirklich minutenlang ist Toni Storm in diesem Finisher.
Ja, das war doch das, wo dieses Tuch dann am Ring die ganze Zeit so nach oben gehüpft. Ich habe mir gedacht, was machen die da? Aber das, also wirklich, das ist das, was ich immer sage. Wir haben diese Women's Division bei AEW und da ist so viel Potenzial drin, ja? Aber es ist immer ein ständiges Auf und Ab und es geht wirklich von We are so back bis hin zu Oh mein Gott, was muss ich mir hier für einen Schmutz jede Woche angucken? Wirklich, es ist nichts dazwischen, es ist nichts, was in irgendeiner Weise sich mal lang aufbauen würde. Es geht wirklich nur hin und her. Wir haben jetzt bei einem Women's Blood and Guts Match viel Potenzial gesehen, wir haben uns dafür Zeit genommen und danach war nichts. Nichts von Relevanz und glaub mir, wir kommen darauf noch einmal in dieser Ausgabe zu sprechen, denn ja, das Women's World Title Geschehen ist auch kein Deut besser.
Also ihr zwei seid wirklich solche Frauenhasser. Jetzt bezeichnest du das auch noch als Schmutz. Weißt du, was ich jetzt hier bucke an dieser Stelle für nächstes Jahr, das ist schon mal mein frühes Weihnachtsgeschenk für euch für nächstes Jahr. Da haben wir auch wieder Continental Classic, aber nicht mit den Herren, sondern mit den Damen bei AEW. Jawohl, so machen wir das.
TJ, komm, nimm mal bitte wieder deine Medikamente, es reicht jetzt langsam. Ja, also wir reden hier schon wieder viel zu lang über dieses Match, das ist der absolute Wahnsinn. Nein, TJ, komm wieder, wir brauchen einen Experten hier. Ich kann doch nicht mit dem Sicko alleine bleiben.
Hilfe,
was hast du gesagt? Ich soll wieder meine Medikamente nehmen. Ja gut, dann mach ich das halt, ja.
Während TJ ordentlich schluckt, gehen wir weiter ins nächste Match. Das nächste Continental Classic Match. Wir haben nämlich als großes Match, es geht jetzt wieder nach oben, keine Angst, der Hate ist vorbei. Wir sehen jetzt nämlich Pac gegen Kai Fletcher. Das Match steht an. Letzte Woche hat uns Fletcher eines der Matches des Jahres zusammen mit Mike Bailey gezaubert. Schauen wir mal rein, ob dieses Match ähnlich abreißen konnte. Zu Beginn sehen wir einige Konter, was mir sagt, okay, die beiden haben sich aufeinander vorbereitet und Pac versucht das, was er gesagt hat. Kein schönes, ansehnliches Wrestling, sondern sein Ziel war es, Fletcher einfach stumpf zu besiegen. So dreckig und simpel, wie es eben nur irgendwie möglich war. Ein Avalanche Belly-to-Belly Suplex von Pac an Fletcher schickt uns dann in die Werbung. Und nach der Werbung sehen wir ein recht unverändertes Bild. Immer noch beide am Boden. Dann folgt ein German Suplex, der durchgeht. Pac will nachlegen, wird aber von Fletcher ausgekontert und wir liegen wieder. Also insgesamt schon sehr langsamer Matchstart, aber wie Pac eben gesagt hat, das wird kein Match des Jahres, er will einfach nur gewinnen. Es hindert ihn jetzt nicht daran, einen Moonsault vom obersten Turnbuckle raus auf Fletcher zu springen. Suplex im Ring, Cover 1, 2, Kick-out. Fletcher wird in der Ringmitte platziert, rollt aber weg, bevor Puck irgendwas Sinnvolles vom Top-Turnbuckle machen kann. Fletcher kämpft sich jetzt langsam zurück. Liger-Bomb führt aber auch nur zum Zweier-Cover. Beide sind jetzt in entgegengesetzten Ecken. Fletcher nimmt Anlauf für seinen Kick in die Ecke und den trifft er auch. Er setzt den Brainbuster an, aber Puck befreit sich und jetzt auf den Schultern von Fletcher den Brutalizer an. Fletcher kann sich gerade so befreien, aber Puck zieht ihn zurück in den Ring. Der Brutalizer-Ansatz am Boden, aber gerade so, wirklich mit den letzten Millimetern des Fußes, kriegt Fletcher den Fuß aufs Seil. Jetzt Puck mit seiner eingerannten Lariat, Cover 1, 2, Kick-out. Fletcher liegt jetzt perfekt für Pucks Finisher vom Top-Rope, aber Fletcher schafft es früh genug und schnell genug, ihn vom Seil runterzuziehen. Brainbuster im Ring. 1, 2, Kick-out. Das war der erste Nearfall, wo ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich langsam drin. Jetzt kommt die Crowd auch langsam rein. Die steht natürlich auf Pucks Seite, ist natürlich Lokalmatador hier. Und dann sehen wir den Ansatz zum Super Brainbuster. Puck kontert aber in eine Avalanche Reverse Hurricane Rana. Fletcher jetzt perfekt in der Landing Zone. Black Arrow hinterher. 1, 2 und 3. Puck gewinnt das Match. Er besiegt Kyle Fletcher und schiebt sich damit bei den Brackets ebenfalls auf 6 Punkte, TJ. Was machen wir aus diesem Match? Ist langsam angefangen, am Ende angezogen, aber Puck gewinnt das Ding am Ende.
Ja, was machen wir aus den Brackets? Da sind jetzt nämlich 4 Jungs gleich auf. Okada, Fletcher, Puck, Bailey, alle mit 6 Punkten in ihrer League. Und ja, das war ein goldenes Match, wie auch letzte Woche von Fletcher. Da war es ein Match of the Year-Kandidat, zumindest wenn es um TV-Matches geht. Und diese Woche gegen Puck war es auch unglaublich gut. Überraschend tatsächlich, dass Fletcher wieder verliert. Also der ist ja so stark gestartet in dieses Turnier, direkt zum Auftakt des Turniers. Überraschung, er covert Okada und jetzt 2 Niederlagen in Folge. Es bleibt da sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und Aaron, mir hat eine Sequenz ganz, ganz besonders gut gefallen in diesem Match. Das war alles rund um den Brutalizer. Ne? Also Puck fliegt vom Top Rope, so High Crossbody mäßig. Fletcher fängt ihn auf, schmeißt ihn sich auf die Schulter, wirbelt ihn hoch, wird dann aber im Standing Brutalizer fast ausgechoked, kommt mit der Hand ans Seil und wenige Sekunden später gibt's halt dann den Brutalizer am Boden und da geht er K.O., also schöner als ein John Cena K.O. geht und sein Bein ist aber so zufälligerweise dann auf dem Seil gelandet. Das fand ich schon eine starke Sequenz und ja, wie immer, inflationärer Gebrauch von Reverse Hurricane Runners, dieses Mal vom Top Rope, Avalanche Style, kann man machen, bis einer stirbt. Aaron, was sind deine Gedanken?
Also ich fand's Match tatsächlich gut. Ich finde auch, das, was wir letzte Woche gesagt haben, hat man hier gemerkt. Ne? Die beiden wollen gewinnen. Und was ich auch toll finde, man hat diesen, ja, wie soll ich sagen, emotionalen Verfall ein bisschen von Kyle Fletcher auch zu dieser Story gemacht. Letzte Woche hat er es nicht geschafft, diesen Bailey, egal wie brutal er vorgeht, zu pinnen. Und man macht die Woche weiter. Er schafft es einfach nicht, genau das irgendwie auf die Matte zu bekommen, was er sich eigentlich von seinen Moves verspricht. Auf der anderen Seite hast du einen Puck, der seit seinem Return ja durchaus Powerhouse-mäßiger vorgeht, wenn man denn das so sagen kann, schafft es aber mit diesen Moves einen Fletcher auch nicht rauszunehmen. Erst als er dann zum Beispiel diesen Moonsault nach draußen nimmt, diesen Reverse Hurricane Runner und dann am Ende des Tages auch den Black Arrow, schafft er es dann clean zu gewinnen, was ja mir auch irgendwo sagt, okay, so ein bisschen muss er sich auch auf das besinnen, was er vorher schon gemacht hat und ich finde gerade einem Puck zuzuschauen, der so Stile kombiniert, einfach auch fantastisch. Also ich finde, da haben sich zwei gefunden, haben ein tolles Match auf die Beine gezaubert. Ich finde es spannend auch, dass man hier Fletcher verlieren lässt, aber naja, man macht halt das Turnier spannender. Also da kann mir jetzt auch wieder jeder erzählen, ja, Fletcher hätte gewinnen müssen, aber als Booker muss man das auch immer betrachten. Ich will ein spannendes TV-Produkt präsentieren, dass die Leute gespannt nächste Woche wieder einschalten. Wenn ich jetzt von Anfang an nur die Leute durchpushe, die da am Ende stehen sollten und die zu Siegen trage, ja, dann ist das ganze Ding nicht spannend, dann brauche ich auch nur für die Matches einschalten. Und ich glaube, das sollte jeder, der sich das anschaut und dann immer denkt, ja, das kann aber nicht sein, halt einfach auch mal durch den Kopf gehen lassen, weil wenn ich die Leute nur protecte, naja, das ist nichts Spannendes, da schaltet niemand ein und am Ende geht es um Quoten und um Zahlen wie überall.
Definitiv, also insgesamt ein, ja, gutes Match. Ihr beide fand es, glaube ich, ein bisschen besser als ich, aber das ist völlig in Ordnung. Also jetzt ganz viele Leute auf 6 Punkten in der Gold League. Es bleibt spannend, Aaron hat es gesagt, wir wissen immer noch nicht, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, es kann auch gut und gerne in die Richtung gehen, dass eben ein Fletcher genauso nah, wie er hier davor war, Puck zu besiegen, dann am Finale oder am Sieg vorbeischrammen wird. Wir machen weiter und damit möchte ich sagen, die alljährlichen Midcard-Spiele haben begonnen, weil wir gehen in die Diamond Dynamite Battle Royale. Es geht um diesen Ring. Es geht um den Ring, es geht um den diamantenen Ring und um einen World Title Shot bei Maximum Carnage. Also wenigstens ist irgendwo was Sinnhaftes mit dabei.
Warte, stopp, Niki. Du willst mir jetzt sagen, dass das gesamte Continental Classic ja gar nicht um einen World Title Shot geht, wo die sich kaputt machen, aber eine Battle Royale, die geht um einen World Title Shot? Ja, das ist aber irgendwie so ein bisschen verwirrend, oder? Nimmt man da nicht den Wert von diesem gesamten Turnier, wo mir jetzt jede Woche in Backstage-Promos Leute erklären, dass das ja wichtig ist, und dann packen wir mit Kader in diese Battle Royale? Also ich verstehe manches Booking dann doch nicht so ganz, TJ, oder?
Und dann kriegst du als Mitkader da ja nicht nur einen World-Title-Shot, sondern du kriegst auch noch den schicken Ring. Ja, was haben wir für ein Glück, dass der MJF gerade vorher in der Show zurückgekehrt ist und seinen Ring mitgebracht hat und gesagt hat, so, jetzt ihr Jungs, ihr, weiß ich nicht, Lakaien, ihr dürft jetzt auch mal antreten und um irgendwas Schönes kämpfen. Viel Spaß dabei.
Und weil MJF ja seinen Ring jetzt mitgebracht hat, steht er bestimmt auch in dieser Diamond Battle Royale, um den zu verteidigen, oder hat in nächster Woche irgendetwas damit zu tun, ganz bestimmt. Nein. Also, ich erspare euch jetzt, mir und euch allen hier alle aufzuzählen, die hier drinne waren, aber hier waren wirklich alle drin. Also von Ricochet über Max Caster bis zum Luchasaurus, es sind alle dabei. Die letzten beiden in dieser Battle Royale treffen dann nächste Woche aufeinander und machen dann unter sich aus, wer diesen Diamantring halten darf. Die Glocke läutet und ich frage mich jedes Mal wieder, warum bleiben die Leute eigentlich nicht draußen stehen? Das ist wirklich so ein Ding. Also normalerweise bei WWE kennen wir die Battle Royals. Du bist drinne, du startest mit deinen 30 Leuten, die du da hast, startest du drin und wer rausfliegt, fliegt halt raus. Hier kannst du auch gut und gerne eigentlich, wenn du Bock hast, eine Stunde außerhalb des Rings warten, bis sich alle kaputt gemacht haben, jemand im Ring gewonnen hat und damit bist du automatisch der zweite Gewinner, sobald du in den Ring kommst. Also das macht immer noch überhaupt keinen Sinn. Die sind auch alle doof genug, um da reinzurennen. Aber gut. Im Ring sehen wir dann einmal die Zusammenarbeit von The Acclaimed, aber bevor es zum Scissor kommt, schmeißt Ricochet Max Caster raus. Ich lese ganz kurz die Eliminierung vor. Also Mark Davis eliminiert Ace Austin, der eliminiert auch Anthony Bowens, Alexander eliminiert den Luchasaurus, Bandido eliminiert Josh Alexander, Brody King eliminiert Tor Leona und sich gleich mit und Bandido eliminiert am Ende Bishop Khan. Damit stehen die Gewinner fest. Wir haben Bandido und Ricochet. Demzufolge, Aaron, haben wir hier zwei Gewinner. Der eine wird definitiv einen World-Title-Shot bekommen. Sag mir, warum es Bandido wird.
Ja, gut. Haben wir nicht gerade erst den National Champion gekrönt und Ricochet ist das und irgendwie den jetzt zum World-Title? Ach, warte mal, Bandido ist doch Ring of Honor World-Champion. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn es nicht Bandido wird und es mehr oder minder das Dankeschön dafür ist, was er dieses Jahr alles geleistet hat von Tony Khan, dann weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. Nichtsdestotrotz, es sind die einzigen zwei in diesem Match, die da auch irgendwie nur stehen, die irgendwas in der Nähe von einem World-Title bei AEW verloren haben sollten. Also das war für mich, wo ich die Teilnehmer dann gesehen habe, die mir im Vornherein nicht bekannt gegeben hat, schon relativ klar, dass es die beiden sein müssen, damit du eine ordentliche Heel-Face-Dynamik für nächste Woche hinbekommst. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach auch nicht, dass ein MJF da gar nichts mit zu tun haben wird. Deswegen, mark my words, MJF gewinnt das Ding bei World's End. Es geht dann zu Maximum Carnage, da gibt ein MJF dann gegen einen Bandido sich die Ehre und kriegt dann vielleicht den Ring doch wieder zurück, weil der Ring nicht bei MJF, das können wir nicht machen. Das ist doch irgendwie so sein Gimmick, oder TJ? Also da geht kein Weg dran vorbei.
Nein, das können wir nicht machen. Aber Aaron, ich kann dir erklären, warum das hier so gebuckt wird, dass zwei Jungs, die ja bereits irgendwie Champions sind, jetzt nochmal eine Titelchance kriegen. Das ist der Mercedes-Monet-Effekt hier bei AEW. Weißt du, wenn du Titelinflation hast, dann bedeutet es halt auch nichts mehr, wenn du einen Titel hast. Da musst du schon ein paar Titel mehr haben und noch einen Ring obendrauf und weiß ich nicht, eine Nikolausmütze vielleicht auch noch. Ja, kann man so bucken, muss man aber nicht. Niki hat schon gesagt, was an diesem Match am meisten stört. Die ganze Logiklücke, warum stehen da außerhalb vom Ring Jungs, die dann aber auch reingehen? Warum bleiben sie nicht draußen? Und generell, also ich habe da eine Battle Royale und es sind immer nur so 2, 3, 4 Leute höchstens im Ring. Also auch das irritiert mich, weil es sieht aus wie ein Multiple-Man-Match und nicht wie eine Battle Royale. Da muss der Ring voll sein, da müssen mindestens 30 Jungs drin sein und am Ende steht der British Bulldog und gewinnt. Wir sind doch hier in Manchester, Mann. Ja. Was lachst du so?
Ja, aber ganz ehrlich, weil du es gerade gesagt hast, für mich hatte das mehr so Casino-Gauntlet-Vibes, ja? Dass dann immer wieder jemand reinkommt, seinen Spot zeigt, aber man musste halt eine Battle Royale draus machen, weil das irgendwie eine Battle Royale war, aber ich fand's wirklich auch. Also nochmal, Niki hat es vorher gesagt, warum war die Elite nicht im Opener?
Warum war die Elite nicht im Main Event? Warum war das der Main Event von diesem 2-Stunden-Block Dynamite? Da hat's, also ich muss ganz ehrlich sagen, von den meisten Sachen war das wirklich etwas, das hat, glaube ich, die Zuschauer am wenigsten mitgenommen. Also da war auch noch viel anderes, wo ich sagen würde, das war nicht so gut, aber das hat die Zuschauer nicht mehr mitgenommen.
Ja, okay, dann ist die Lösung ja eigentlich relativ einfach. Wenn du so argumentierst, dann packen wir eben das 8-Frauen-Match in den Main Event.
Oh Gott, ich sollte
bitte aufhören. Danke,
Aaron. Danke. Ja. TJ, mehr Pillen bitte. Mehr Pillen.
noch mehr Pillen. Ich krieg schon Bauchschmerzen. Oh je.
Nehmen Sie mehr Doctors Advice.
Niki, Dr. Aaron sagt, Pillen nehmen. Genau, wir gehen jetzt nämlich weiter. Ich habe mir noch überlegt, also eigentlich, wenn ich in so einer Battle Royale wäre, ich würde einfach Backstage sitzen bleiben. Also ich würde mir die Unterschrift holen, dass ich in dem Match stehe, und dann würde ich mich einfach beim Catering hinsetzen und warten, bis einer gewonnen hat. Und dann bin ich automatisch im Hauptmatch der nächsten Woche. Aber gut, haken wir damit das einfach ab und hoffen, dass MJF in irgendeiner Form an diesen Ring wieder rankommt, weil ich nicht weiß, was ein Face-Bandido mit diesem Ring machen sollte. Vielleicht seiner Oma schenken. Ich weiß es nicht.
Übrigens, deine Logik gefällt mir. Es gibt auch irgendeinen Royal Rumble aus den frühen 2000ern. Da hat das einer so gemacht. Der ist gar nicht erst rausgekommen, als sein Theme lief. Der ist technisch gesehen bis heute nicht eliminiert worden. Ja.
Das sind wieder Facts. Ich könnte mich jetzt gerade nur irgendwie an einen Brock Lesnar erinnern, der bei einem Money in the Bank nicht angetreten ist und dann irgendwann rausgekommen ist, wann es ihn halt mal interessiert hat. Weil
das sind doch dunkle Zeiten hier. Überbewertet. Das sind dunkle Zeiten, wir erinnern uns darüber nicht dran. Wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen zu AEW und wir wollen jetzt mal über was reden, was wirklich, wirklich auch gut war, weil ich packe das jetzt einfach mit in den Dynamite-Blog rein. Ich sage, das war jetzt mein Main-Event von Dynamite, ich ignoriere das alles, was davor war. Und zwar gehen wir Backstage, ja, schon wieder Backstage, aber wir gehen Backstage. Wir gehen Backstage zu Jon Moxley, der steht da rum und erzählt uns ein bisschen was. Er sagt, ich mag das Continental Classic, weil jeder bringt das mit, was er hat. Und dann geht es einfach nur um das pure Gewinnen. Und je länger das Turnier geht, umso mehr fallen die Masken der Menschen. In diese Richtung sollte sich das eigentlich gar nicht entwickeln. Ich habe bei verschiedenen Leuten die richtigen Knöpfe gedrückt. Manche Menschen werden weich, andere Menschen werden aber zu Monstern, die über sich hinauswachsen. Wie ein Kyle O'Reilly, ein Roderick Strong, der hier heute über 18 Minuten durchgehalten hat, wo ich erstmal zurückscrollen musste und gucken musste, ob das stimmt. Aber ja, es stimmt. Was kommt, das wird kommen, und am Ende des Tages will ich mir sicher sein, dass ich alles rausgefeuert habe und alles gegeben habe. Aaron, eine starke Promo, die für alle, die jetzt bisher noch nicht verstanden haben, was Moxley gerade für einen Charakterwandel durchmacht, die Leute jetzt schon mehr in die Richtung schubst, wie sich Moxley in Zukunft entwickeln wird, oder?
Es sind zwei Sachen an der Promo, die mich absolut faszinieren. Auf das eine will ich zuerst eingehen, das ist dieses whatever happens, happens, und ich will am Ende auch meine letzte Kugel abgefeuert haben und dass nichts mehr in der Kammer liegt. Also wirklich jemand, der sagt, wenn ich nicht alles gegeben habe, sterbe ich quasi den Charaktertod nicht zufrieden. Ja, das ist schon mal Foreshadowing, wie es ein Jon Moxley macht, mit all dem, was wir uns die letzten Monate und Wochen herfantasiert haben, dass die Death Riders oder vielleicht auch er als ihr Anführer sein Ende findet. Auf der anderen Seite lässt diese Promo seine gesamten Taten der letzten Wochen und Monate einfach in einem anderen Licht dastehen. Er sagt, ich bringe mit meinen Provokationen, mit dem vor den Kopf stoßen, die Leute dazu, das Beste zu werden, aus sich selbst rauszuwachsen, über sich hinauszuwachsen. Und ich meine, er hat eine ganze Litanei an Leuten, wo er das genauso aufzeigt. Sei es ein Hangman, sei es am Ende des Tages ein Kyle O'Reilly, Roderick Strong, egal wen du jetzt nimmst. Moxley hat Talent overgebracht, auf die eine oder andere Weise, durch sein Characterwork und elevated jeden und alles um sich rum. Marina Shafir ist das beste Beispiel. Und von dem her zeigt er hier wieder deutliche Babyface-Tendenzen, die man nicht besser in eine Promo hätte verpacken können, um eigentlich so ein bisschen hinter sich aufzuräumen und vergessen zu machen, hey, ich war irgendwie eigentlich der böseste Heel, den ihr hattet, und ihr habt mich eigentlich so sehr ausgebuht, weil ihr mich wirklich nicht mehr sehen wolltet. So schlimm war das. Und das ist eine Kunst, uns da einen Swerve zu verpassen und zu sagen, ja, das war alles so gewollt, ihr habt es nur nicht richtig verstanden. Das muss ich sagen, hat mich dann schon gecatcht. TJ nicht?
Ah, nee, Aaron, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Also du sprichst da von Charakterentwicklung, und eigentlich ist das überhaupt nichts Neues, was Jon Moxley uns da erzählt, wenn er sagt, ja, er will auch seinen letzten Schuss abfeuern. Das hat er schon mal gesagt, damals der Renee, bevor sie geschwängert hat.
TJ, wie schaffst du es jede Woche, mir irgendwie zu sagen, du bist dagegen, was ich sage, nur um dann am Ende mich absolut wie den letzten Lelek dastehen zu lassen? Der Mann hat ein Talent für Comedy. Ich denke mir wieder, was habe ich jetzt Falsches gesagt? Und am Ende, nein, Also nee, jeder, der jetzt zuhört, das kriegt auch mich absolut auf Guard. Das ist, TJ, große Props. Bitte gerne TJ, jede Woche wieder.
Mach die Pillen bitte auf. Es sind immer noch zu wenig oder sie wirken zu langsam. Bitte lass dir neue verschreiben. Das wird so hier nichts mehr. Also, magst du denn mit einem Charakterwandel oder auch keinem Charakterwandel? Man weiß es nicht. Wir gehen weiter, weil ja, wir sind noch nicht durch, richtig, weil ab hier beginnt jetzt der Collision-Teil, den wir natürlich für euch in kürzerer Version abarbeiten, aber das Wichtigste nehmen wir natürlich auch hiermit. Gut, dass es nicht so viel war. Wir gehen in das erste Match von Mascara Dorada gegen Orange Cassidy, auch aus dem Continental Classic, aus der Blue League. Beide mutieren hier zu Meistern der Haltegriffe, habe ich mir aufgeschrieben. Sie versuchen sich am Anfang sehr zum Tappen zu bringen, das fand ich eigentlich ganz cool. Und danach ist es, ja, ich sage mal, ein typisches B-Show-Match. Also wenn ich nicht schon 2 Stunden vorher dann Wrestling geguckt hätte, dann wäre es bestimmt ganz cool gewesen. Aber so war es eben ein Match, was gerade zum Ende hin immerhin schön anzuschauen war, aber eben auch nicht mehr. Orange Cassidy gewinnt dann nach 11 Minuten und zieht sich damit auch auf 6 Punkte, TJ. Rechnest du Orange Cassidy irgendeine Chance aus, in diesem Turnier irgendetwas zu reißen?
Lass mich mal kurz überlegen, nö. Aber ja, dieses Match, B-Show-Match, absolut, damit hast du eigentlich alles gesagt. Es gab am Ende so einen Spot, der hat mir nicht gefallen. Da hat Orange Cassidy seinen Arm gesellt, weil er ja die ganze Zeit seinen Superman-Punch versucht hat und der hat nicht geklappt und der hat nicht geklappt und der hat nicht geklappt. Und dann zellt er, indem er seinen Arm nach oben hält, also gefühlt wirklich minutenlang hält er seinen Arm nach oben, damit sein Gegner, der heranfliegt vom Top Rope, ihn da schön in einen Arm-Drag greifen kann. Ach ja, insgesamt ein ganz nettes Match, aber das war nicht Dynamite würdig. Deswegen kommt es auch hier nur in der 3. Stunde, ja?
Ja, ich finde auch, also ab hier hat es bei mir mit der Show so gar nicht mehr klicken wollen. Bin ich auch ganz ehrlich, das ist nicht abwertend gemeint, aber wenn du vorher halt, ja, wie soll ich sagen, mehr hattest, was gezogen hat, eigentlich schon bis zu diesem Kyle-Puck-Match, dann ist das halt auch nichts mehr, wo du sagst, boah, das finde ich jetzt super geil, das übertrifft noch alles andere. Und es ist kein schlechtes Match, aber du brauchst bei so einem Turnier...
Es war Collision. Es war
ja,
einfach Collision.
Genau, es war Collision. Das trifft es dann ganz gut, aber halt auch kein Collision-Main-Event. Der sollte nämlich erst später kommen oder so.
Aber vorher gehen wir natürlich nochmal Backstage, weil wir lieben Backstage, und zwar mit Athena und Monet, die feiern einfach nochmal ihren Sieg, und Athena hat jetzt die Idee, na Mensch, Babes of Wrath gegen uns beide, was hältst du davon, machen wir doch einfach mal für World's End. Und ja, ich habe vorhin schon gesagt, das wurde auch offiziell gemacht, und Aaron, wir freuen uns auf World's End wegen so vieler Dinge. Ist dieses Match ein Grund mehr, sich darauf zu freuen?
Ich verweigere die Aussage, sonst werde ich jetzt von TJ hier zum Frauenhasser weiter deklariert. Das will ich nicht. Und ich mache mich gleich noch nach dem nächsten Match unbeliebt. Und das wird mir so oder so dann bestimmt wieder negativ angerechnet. Deswegen
sage ich jetzt überhaupt nichts mehr. Ich weiß überhaupt gar nicht, was du hast. Also Mercedes Monet und Athena, das sind doch beides hervorragende Schauspielerinnen. Ja.
Ich würde auf jeden Fall jedem raten, Collision zu gucken. Also die Samstagsausgabe Collision. Ich glaube, da haben wir die eine oder andere ganz spannende Sache noch zu besprechen. Wir gehen aber erstmal weiter in das nächste Match. Und zwar trifft Jamie Hayter auf Isla Dawn. Weil, warum nicht? Jamie Hayter braucht halt noch etwas Aufbau für ihr Übertitle-Match gegen Chris Statlander. Also suchen wir einfach mal in der Mottenkiste von UK. Ach, Isla Dawn finden wir noch. Na, dann holen wir die doch mit rein. Nach 7 Minuten kann Jamie Hayter das Match dann logischerweise für sich entscheiden. Nach dem Match gibt es dann noch den Eingriff des Triangle of Madness. Sogar mit Gürtel. Da muss ich sagen, also die Thekla, die hat da ihren Gürtel ausgezogen und war ordentlich zugeschlagen. Und Statlander macht dann am Ende den Save, bekommt aber im Handgemenge einen Haterade von Jamie ab, aber die wirkt erstmal nicht so, als ob sie das groß interessiert. Die war da vielleicht am Ende des Tages sogar ganz stolz drauf, fand sie vielleicht gar nicht schlecht. Die postet ein bisschen mit dem Titel. Aaron, jetzt mach dich bitte unbeliebt. Das ist der Aufbau für unser World Title Match.
Du hast jetzt gerade das Beste schon gesagt, deswegen will ich das nochmal hervorheben. Dieses, ist halt passiert von der Jamie Hayter. Das war gefühlt das Beste, was man mir jetzt wochenlang in der Women's World Title Division in irgendeiner Art und Weise präsentiert hat. Weil ja, ich kann es nachvollziehen, hast du halt mal einen ersten Schlag gesetzt. Du weißt, das wird dein Gegner, okay. Aber alles andere, um Gottes Willen. Außerdem, warum landet es dann wieder bei dem Collision-Teil, ja? Also du hast jetzt wirklich in dieser Reign von einer Chris Statlander nichts gemacht, dass man auch nur im Entferntesten sagen könnte, sie wäre World Title Material, abseits vom Innenring geschehen. Und ich plädiere, wie bei unserer Collision Review, ganz klar dafür, gebt Thekla den Gürtel, macht es zu einem Three-Way, dann hast du in irgendeiner Weise ein Heel Stable. Aber TJ schüttelt schon den Kopf und entweder entgegnet mir jetzt oder er sagt, ich habe absolut recht, ich habe Angst.
Die Tabletten wirken.
Ihr seid so negativ, weißt du? Also immer, wenn es hier um die Frauen geht, ihr seid nur am Haten, auch bei der Hater. Ich weiß gar nicht, das ist überhaupt gar nicht angebracht. Ich liste euch jetzt mal all die Dinge auf, die ich an diesem Segment toll fand. Jamie Hayter war bunt angezogen.
Die Pillen haben gewirkt, Niki, Gott sei Dank.
Ja, wir sind sehr gut. Froh. Wir gehen in den Main Event von Collision. Und zwar haben wir hier FTR gegen die Bang Bang Gang. Ein ganz großer Stichpunkt zu diesem Match. Was zur Hölle hat Juice Robinson eigentlich für eine Ring hier getragen? Also das war wirklich die weirdeste Shorts über schwarzem Overall, wie die ich jemals gesehen habe.
Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Juice Worst in Ring Gear in the Game habe ich aufgeschrieben. Genau so steht da wirklich.
Also wirklich. Wirklich, ich habe mir gestern Abend erst ein Video angeschaut über Jobber, die es damals Anfang der 90er in der WWF und WCW gab, die es dann aber geschafft haben, zu Stars zu werden. Und die hatten auch schreckliche Klamotten an, aber keiner so schreckliche Klamotten wie Juice Robinson. Also weißt du, die langen Tights in schwarz, dann das schwarze Singlet und dann aber so eine kunterbunte Badehose oben drüber. Also das sah so vogelwild aus, wirklich. Jobber 101, unglaublich.
Definitiv in der Werbung dominieren die Heels, so wie es sich gehört. Das Comeback wird dann gestartet durch eben Juice Robinson, der auftritt und die FTR-Jungs einmal ordentlich abräumt, gefolgt von einem Cover 1-2 Kickout. Aber sind wir mal leider ehrlich, niemand rechnet hier mit einem Sieg der Bang Bang Gang, oder? Also was man sagen muss, die Crowd, da muss ich mal Props geben, die Crowd war bei diesem Match dann doch wieder da. Und das nach 3-4 Stunden. Aaron zeigt schon, dass sie ein bisschen was gesoffen haben. Das will ich denen nicht absprechen. Das kann gut sein. Die Briten sind da mal ein bisschen radikaler.
Also wenn das mein Main Event des Abends ist, da als Live-Publikum, dann würde ich aber auch mir das schön trinken, du. Tut mir leid.
Irgendwann rennt einer der Ganze, ich weiß nicht wer, auf Decks zu, fliegt aber dabei so dermaßen über die Barrikade auf den Zeitnehmertisch, räumt da alles ab, was da drauf liegt. Das war komplett geil. Im Ring versammelt sich dann die Bang Bang Gang wieder, haut alles raus, Cover 1, 2 und 3. Alle verwirrt. Der Ringrichter guckt sich an, Moment hier, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Der Fuß von Dex, der war vor 3 auf dem Seil. Der Ringrichter nimmt die Entscheidung zurück. Dex setzt einen Submission-Move an, Juice tappt und jetzt gewinnt dann doch FTA und die fahren glücklich nach Hause. TJ, das war doch ein okayes Match, vielleicht nicht der Main-Event des Abends, aber es war ein Match.
Es war ein Match. Ja, wie schön. Also da kam am Ende eine helfende Elfe und hat dem Dex seinen Fuß aufs Seil gelegt. Das war natürlich schön. Die Bang Bang Gang, die schauen total aus wie die absoluten Dullis. Weißt du, sie hören den Three Count, schnappen sich die Titel, drehen sich um, sehen nicht, was hinter ihnen passiert, freuen sich. Also sorry, jetzt mal im Kayfabe gedacht, weißt du. Du denkst, du hast ein Match gewonnen. Keine Musik ertönt. Also nach spätestens 3-4 Sekunden würde ich mich mal umdrehen und mich wundern, Moment mal, ich habe doch hier die Titel gewonnen, warum kommt nicht meine Musik? Nicht so die Bang Bang Gang, weißt du, ich weiß nicht, was die in ihrem Kopf gehört haben, Aaron, was war da los?
Ich habe mir eine viel entscheidendere Frage gestellt, welcher Trottel hat denen die Gürtel gegeben? Weil das ist ja für mich dann so das Signal am Ende des Tages, hey, ich habe was gewonnen, welcher Trottel hat sich denn das gedacht? Also wenn ich jetzt der Typ bin, der den einzigen Job hat, diese Gürtel zurückzugeben, wenn ich keinen Ringgong höre, dann bewege ich meinen Arsch nicht von diesem Stuhl, den ich da einnehme. Also auf gar keinen Fall. Also da würde ich doch dann, ja?
Nee, man muss zur Verteidigung von diesem Mann sagen, der hat sich dagegen geweigert. Also wenn ihr mal drauf achtet, der eine von den beiden Guns, der hat dann die ganze Zeit gestikuliert, los, gib uns die Titel. Und der Mann mit den Titeln so, nein, will ich nicht, das ist nicht richtig. Doch, gib her.
Die kleinen Details sind's, ne?
Komplett wild, aber ey, wir gehen damit off the air. Und das war wirklich jetzt 3 Stunden Overload. Also wir brauchen nicht drüber sprechen, dass die dritte Stunde hier an Dynamite angehängt absolut nicht gebraucht hätte. Das hört ihr jetzt aber auch nicht das erste Mal. Demzufolge cutte ich das in meinem Kopf jetzt einfach weg. Und ich frage, lieber Aaron, hat dir AEW damit ein Weihnachtsgeschenk gemacht oder hat AEW dir eigentlich nur wichtige Zeit geklaut, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen?
Nein, also Zeit geklaut auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, das gesamte Pacing dieser Show und wie man es wieder gestaffelt hat, ist einfach nicht gut gemacht. Meistens tut sich ein Tony Khan eher den Gefallen, wenn er sagt, das sind 3 Stunden Dynamite und nicht, das sind 2 Stunden Dynamite und dann kriegt er irgendwie noch eine Stunde angehängt, wo ich irgendwas random zusammenschmeiße. Einen Gefallen, ja. Aber ich würde schon sagen, dass die Highlights klar in der ersten Hälfte eigentlich bis zu diesem Pac-Kyle-Fletcher-Match sind. Danach plätschert das Ganze so dahin und ich muss jetzt auch jedem Zuseher sagen, ja, wenn ihr den Rest nicht geguckt habt, naja, dann kann es schon sein, dass ihr jetzt auch nicht so super viel verpasst habt, ja. Und das will man eigentlich über so eine Show immer nicht sagen. Ja, ihr habt es vorher angesprochen, Placement von The Elite in der Show hättest du woanders hinpacken können. Gott sei Dank sind da die Briten wirklich ein trinkfestes Volk, die die ganze Show auf jeden Fall aufwerten durch laute Gesänge und dass sie wirklich gefühlt 5 Stunden, weil da war ja bestimmt noch eine Stunde Ring of Honor vorher, ganz gut durchhalten. Ja, muss ich jetzt aber auch sagen, hätte mich dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch nicht dazu bewegt, da beim letzten Match noch mitzuschreien. Ich wäre irgendwo so, wenn du dir jetzt wirklich diesen gesamten 3-Stunden-Block anschaust, bei so einer 2,75, ja, da waren schon viele coole Sachen dabei, aber auch einfach zu viel Belangloses. Wir hoffen jetzt mal, dass die Stunde Collision, die wir am Wochenende noch für euch reviewen, auf jeden Fall besser wird. Ja, da kriegen wir auch noch 2 Continental Classic Matches von Jetspeed und der Okada muss ein zweites Mal ran und Jack Perry, glaube ich. Genau.
Yes, und das hört ihr als Supporter oder als Kanalmitglied auf YouTube oder eben auf Patreon. Da gibt's die Collision Review. Und was machen wir aus dieser Show? Ja, also die erste Stunde kann man sich angucken und dann fängt man vielleicht am besten an, während das noch so im Hintergrund auf dem Fernseher läuft, so langsam die Weihnachtsgeschenke einzupacken. Und wenn man dann damit fertig ist und jetzt läuft auf einmal die 3. Stunde mit Collision, dann baut man vielleicht noch den Weihnachtsbaum auf oder falls der schon steht, dekoriert man dann auch mal ein bisschen um und dann läuft das im Hintergrund und dann ist das schon okay, Niki. Aber must see war jetzt bis auf MJFs Comeback und den Nostalgiefaktor mit dem Elite-Entrance eigentlich nix.
Dafür waren diese beiden Momente ziemlich gut. Da gehe ich mit raus, dass ich wirklich hier ein Contract-Signing bekommen habe, was ich wirklich so jetzt lange nicht gesehen habe und was mir Bock gemacht hat auf World's End. Wir müssen noch den Tony der Woche müssen wir noch küren. Ich fange mal an, weil ich möchte den Tony der Woche einfach nur dem Ring von MJF geben, den er am Finger trägt. Und er interessiert sich nicht dafür, dass dieser Ring nächste Woche eigentlich weg ist, weil er ist weder in der Battle Royale noch in dem Finalmatch in irgendeiner Form. Es juckt ihn gar nicht. Das ist mein Tony der Woche, dass Tony einfach vergessen hat, dass MJF ja den Ring eigentlich noch hat, Aaron. Was ist dein Tony der Woche?
Mein Tony der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, der kommt ein bisschen aus dem Nichts. Aber wenn ich genau drüber nachdenke, frage ich mich dann doch, ja, wenn ich jetzt eine 3-Stunden-Show mache und mir in irgendeiner Weise die Bang Bang Gang da verkaufen will, ich brauche dieses False Finish am Ende nicht, um mir irgendein, es ist FTR, das sind deine World Tag Team Champs, dieses False Finish hatten wir erst, wirklich, das schwächt alles so ab und FTR, ganz ehrlich, ich glaube, sie sind sogar von Sports Illustrated als Tag Team of the Year jetzt ausgezeichnet worden, denn die sind wirklich gut, das hat niemand nötig. Also das und diese Tatsache, dass irgendwie Isla Dawn gegen den Number One Contender vom Women's World Title Match gefühlt 50-50 in dem Match geht, ach Leute, das könnte besser. Das ist mein Tony der Woche. Das ist mir einfach zu blödes Booking, TJ.
Ja, mein Tony der Woche ist das Booking rund um Eddie Kingston. Letzte Woche fast World Champion. Diese Woche Backstage-Promo, um ein bisschen Collision aufzubauen.
Muss man ja sagen, da kann man ja eigentlich schon fast froh sein über das Follow-up, oder? Ich meine, das ist mehr als Tony Khan vielleicht sonst
gemacht. Wir haben ein Follow-up. Ja, gut.
So, und damit würde ich sagen, wir sind auch jetzt schon fertig, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier 3 Stunden geguckt, 1 Stunde Review gemacht. Wir sind dann jetzt auch langsam am Ende. Wir beschließen damit diese Review. Insgesamt, okay, Show, schreibt uns eure Meinung bitte ganz dringend in die Kommentare. Guckt Collision und hört danach unsere Collision Review. Und wie gesagt, am Montag John Cena, der große Karriererückblick, also wo ihr wirklich komplett von Anfang bis Ende, ihr geht alles durch und die ganzen Matches und ach, es wird einfach nur großartig. Und damit übergebe ich die Schlussworte an den Aaron, dann an den TJ. Ich sage tschüss.
Macht's gut, schönes Wochenende, viel Spaß mit dieser Review. Collision hören, Cena hören, lasst's euch gut gehen. Peace.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, falls ihr euch fragt, wie sprechen Wrestler eigentlich ein Match ab? Die Frage hat uns der Zackplay gestellt und die habe ich beantwortet, ziemlich ausführlich. Dazu haben wir ein Video, das könnt ihr euch auf dem Highlight-Kanal angucken. Falls ihr uns auf YouTube zuschaut, dann klickt einfach am Ende jetzt gleich im Abspann auf das Video drauf. Und damit verabschiedet sich für diese Woche euer Trio Infernale bestehend aus TJ,
Aaron
und